Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Frau Professorin Bettina Tott, die seit 10 Jahren als Direktorin der Universitätsklinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Innsbruck tätig ist. Herzlichen Dank, dass Sie uns Zeit schenken, um über die Menopause und die Wechseljahre zu sprechen, über Themen, denen wir uns mit der Medica intensiv und in vielen Facetten widmen wollen. Sie sind aufgrund Ihres Berufes und Ihrer Berufung die perfekte Gesprächspartnerin für den Auftakt dieser Schwerpunktreihe. Schön, dass Sie dabei sind und uns eingangs verraten, wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Also mein Name ist Bettina Tott und ich bin wirklich schon 10 Jahre hier in Innsbruck und hinter dem schwierigen Namen Universitätsklinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin versteckt sich im Prinzip, dass wir uns um Belange, was die Hormone der Frau angeht, von der Kindheit über die Jugend, die Kinderwunschphase bis zur Menopause und das Alter kümmern. Was mich antreibt, definitiv die Frauengesundheit in Österreich zu verbessern und das vor allem durch Aufklärung, aber auch Präventionsaspekte. Und deshalb finde ich es so schön, dass wir uns über so ein wichtiges Thema heute unterhalten.
Wunderbar. Anlässlich des Weltmenopausetages 2025 wurde eine Studie veröffentlicht, laut der das Wissen über die Wechseljahre in Österreich nicht besser, sondern schlechter wird. Zu den doch erstaunliche Lücken aufzeigenden Highlights dieser Studie zählt beispielsweise, dass für 56% der Frauen die Wechseljahre weiterhin ein Tabuthema sind, fast jede zweite Frau zwischen 50 und 60 Jahren Angst vor den Wechseljahren hat und 71% sich mehr Aufklärung und Information rund um die Wechseljahre wünschen. Sie setzen sich, Sie haben es auch kurz erwähnt, auf unterschiedlichsten Ebenen dafür ein, diesem großen Frauenthema durch Aufklärung und damit durch Selbstermächtigung ein Stück weit die Dramatik zu nehmen. Waren Sie von den Ergebnissen dieser Studie überrascht?
Nein, nicht wirklich, weil sie bestätigen die Daten, die wir schon aus anderen, auch internationalen Studien haben. Und es ist wirklich so schlimm oder dramatisch, je nachdem, wie stark wir das ausdrücken wollen. Wir haben nicht nur die Studienergebnisse, sondern generell die Tatsache, dass die Menopause so ein starkes Tabuthema ist, das zum Anlass genommen, neben der Tatsache, dass die Menopause schon in unserer Hauptvorlesung im Studium für Humanmedizin bei den Studenten und Studentinnen gelehrt wird. Also da gibt es schon über 2 Stunden hinweg immerhin. Haben wir jetzt im letzten Semester auch noch ein Wahlfach für reproduktive Gesundheit ganz neu aufgelegt, indem wir der Menopause Zeit widmen, auch anhand von Fallbeispielen da mehr ins Detail gehen, um schon im Studium Akzente zu setzen, weil was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir nicht nur als Frauenärzte und Frauenärztinnen über Menopause sprechen, sondern auch als zukünftige Hausärzte, Internisten, aber auch Zahnärzte, auch Orthopäden. Ich finde es ganz wichtig, dass wir das Thema breit streuen.
Weil es ja auch breit ins Leben wirkt,
genau.
Muss man sagen,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja.
Sie waren Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie, die 2024 die Wechseljahre-Kampagne »Wir sind 1 Million« ins Leben gerufen hat. Rund 1 Million Frauen in Österreich sind in den Wechseljahren und die Kampagne stellt nicht nur ihre Lebenssituation in den Mittelpunkt, sondern auch damit zusammenhängenden Tabus, die Sie schon angesprochen haben. Welche Tabus sind es denn, die im Zusammenhang mit den Wechseljahren unbedingt überwunden werden?
Ich glaube, wir brauchen eine generelle Diskussion über die verschiedenen Beschwerden, sei es jetzt mehr die Stimmungsprobleme, sei es auch Probleme in der Sexualität oder Schlafstörungen, dass wir sozusagen über die Vielfalt sowohl in der Familie beim Abendessen reden können, als auch im Freundeskreis, aber auch im Alltag, im Berufsleben. Ich denke, das sollte in den normalen Gesprächsverlauf einfach dazugehören, dass wir das äußern können und uns darüber austauschen.
Dafür ist ja wahnsinnig viel Wissen auch nötig, weil wenn ich nicht weiß, dass das mit dem zusammenhängt, dann bringe ich es natürlich nicht mit dem im Zusammenhang. Also das ist einfach eine große, große Geschichte, die da in Gang gesetzt werden muss.
Ja, definitiv.
Weil die Begriffe doch oft durcheinander gewirbelt werden, ist vielleicht eine Definition nicht unwichtig. Was wird als Menopause und was als Wechseljahre bezeichnet?
Also die Wechseljahre oder das Klimakterium ist die Phase vor der letzten Blutung. Und das kann unterschiedlich lang sein, wie wir jetzt aus dem Menstruationsgesundheitsbericht von 2024 sehen, haben ja manche Frauen schon mit Anfang 40, manche auch schon mit Ende 30 erste Beschwerden. Die Menopause können wir ja nur rückblickend definieren. Wie meine ich das? Die Menopause ist dadurch definiert, dass 12 Monate keine Monatsblutung, keine Periode eintritt. Das heißt, erst wenn ich 12 Monate nicht geblutet habe, kann ich sagen, aha, vor einem Jahr war also die Menopause.
Dann weiß man es genau.
Ja.
Wann wurde denn eigentlich damit begonnen, die Menopause und die Wechseljahre wissenschaftlich zu erforschen? Was waren denn die ersten Fragen, die da beantwortet werden wollten?
Ja, wir haben also Meilensteine der Menopause zusammengefasst und es ist tatsächlich so, dass schon im 19. Jahrhundert zum ersten Mal über so eine Phase des Übergangs bei Frauen berichtet wurde. Und dann sind in den 1930er Jahren wurde ja Östrogen und Progesteron entdeckt, in den 1940er Jahren dann die erste Therapie auf den Markt gebracht gegen Wechseljahresbeschwerden.
Also das ist dann doch eine längere Geschichte, das würde man gar nicht meinen.
Ja. Mhm.
Was waren die ersten, wann ist diese Beschwerden oder diese Beschwerden des Übergangs quasi, die dann da die Wissenschaft gereizt hat, zu erforschen?
Ja, und auch schon ziemlich zu Beginn der Wunsch, diese Alterungsprozesse möglicherweise durch Hormonbehandlungen aufzuhalten oder rückgängig zu machen. Und wenn wir jetzt schauen, was gibt es jetzt an Forschung oder wo liegen jetzt Forschungsschwerpunkte, ist es tatsächlich so, dass die Alterungsprozesse sowohl im Körper als auch im Eierstock Teil von wichtigen Forschungsprojekten sind. Das ist ja auch Teil unserer Forschung, aber natürlich auch Forschung zu den einzelnen Beschwerden. Woher kommen die? Können das Risikofaktoren für spätere Erkrankungen sein? Und auch das Thema Prävention, dass man sagt, welche Frauen haben vielleicht mehr Beschwerden wie andere in der Phase des Wechsels. Auch das ist ein Teilaspekt, der beforscht wird und den ich auch für sehr relevant halte.
Welche sind denn die Themen, die Sie persönlich auch beforschen, sozusagen hier in Innsbruck oder mit anderen?
Wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Altern des Eierstocks, also mit dem reproduktiven Altern. Und aber auch damit, was gibt es für immunologische Veränderungen während des Wechsels in der Menopause? Weil wir ja wissen, Männer und Frauen haben ganz unterschiedliche Zusammensetzungen oder nicht Zusammensetzung, sondern Aktivität des angeborenen Immunsystems, aber auch des im Laufe des Lebens erworbenen Immunsystems. Also es sind sozusagen unterschiedliche Teile aktiv, wenn man jetzt geschlechtsspezifische Unterschiede, also zwischen Mann und Frau anschauen. Aber es gibt auch altersspezifische Unterschiede, wo das Immunsystem im Verlauf des Lebens sich ändert. Und auch da gibt es individuelle Unterschiede, dass manche Frauen eher zum Beispiel Immunerkrankungen bekommen und andere nicht. Und da ist noch sehr, sehr vieles unklar.
Und Sie versuchen das zu klären?
Ja.
Oder Antworten zu finden,
ganz
einfach. In einem Vortrag haben Sie die Menopause als Sturm- und Drangzeit beschrieben. Das klingt turbulent und das ist es ja auch. Was passiert da in den Körpern der Frauen und ist es überhaupt möglich, das kurz und knapp zu erklären?
Im Prinzip ist es so, dass in der Wechselzeit, in den Wechseljahren im Eierstock immer weniger Eizellen vorhanden sind und immer weniger Eizellen zum Eisprung kommen. Wodurch sehen wir das? Wir sehen das dadurch, dass sich die Länge des Zyklus verändert. Also man kann kürzere oder längere Zyklen haben. Klassischerweise eigentlich eher im weiteren Verlauf dann auch mal Zyklen, wo eine Monatsblutung ausfällt. Und parallel dazu, dass weniger Eizellen da sind, verändern sich auch die Hormone, die im Eierstock gebildet werden. Das heißt, wir haben so eine Achterbahnfahrt an Phasen mit zu vielen Hormonen im Verhältnis zu unserem bisherigen Zyklus als jüngere Frau und natürlich aber auch Phasen mit zu wenig Hormonen. Und beides, die zu wenig als auch die zu viel, führen zu Veränderungen, wie wir sie klassisch im Wechsel sehen.
Ist die Zahl der Eizellen entscheidend dafür, wann eine Frau in die Menopause kommt, beziehungsweise in die Wechseljahre?
Ja, es ist sehr wichtig, insofern als dass wir auch Frauen betreuen, die mit 17 Jahren schon im Wechsel sind, weil sie eben nur mit einer geringen Anzahl an Eizellen oder auch Mädchen, die mit so wenig Eizellen auf die Welt gekommen sind, dass sie gar nicht erst in die Pubertät kommen, also dass es gar nicht erst zu einem Zyklus und einer Eizellentwicklung kommt. Beides haben wir bei uns in der Ambulanz und betreuen wir.
Wie ist das Leben für eine junge Frau, die gar keine Eizellen hat oder zu wenige, um überhaupt in den ganzen in die Zyklen zu kommen, die also als Frauen gemeinhin erleben?
Da ist das Hauptproblem, dass keine Hormone da sind. Das heißt, wir geben dann natürliche Hormone, die der Eierstock normalerweise bilden würde, um auch dafür zu sorgen, dass es zum Brustwachstum kommt, dass die Gebärmutter sich entwickelt, weil wir ja bei uns in Österreich auch die Möglichkeit haben, wenn man keine eigenen Eizellen hat, dass man dann eine Eizellspende bekommen kann.
Müssen eigentlich mit den Wechseljahren zwingend Beschwerden einhergehen oder ist die individuelle Bandbreite da so vielfältig wie die Frauen selbst?
Ja, es gibt auch Frauen, die jetzt keine Beschwerden haben, aber da muss man fairerweise sagen, die sind in der absoluten Minderheit.
Mhm. Glückliche.
Ja.
Welche ersten Zeichen sollten unbedingt mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht werden?
Aus meiner Sicht ist so ein bisschen das Problem, dass diese Anfangsbeschwerden, wenn wir jetzt sagen Stimmungsschwankungen, meist reizbare, das ist häufig die Rückmeldung von der Familie, oder man hat Schlafstörungen, das kann man ja auch in einem ganz normalen Alltag haben, wenn es mal ein bisschen stressiger ist oder irgendeines dieser vielen Rädchen, die wir tagtäglich bedienen, nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist das Problem, dass viele dann denken, okay, es ist der normale Wahnsinn und deshalb bin ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen gereizter oder schlafschlechter und dann nicht drüber nachdenken, ja, aber es kann auch beides sein und es könnten auch die ersten Anzeichen des Wechsels sein. Und warum finde ich das so wichtig, diese Differenzierung oder diese Überlegung mit an Bord zu haben, es könnte der Wechsel sein, weil wir ja da was dagegen tun können oder unterstützen können, wenn man das möchte. Und dass man da eben nicht hilflos dasteht und sagt, um Gottes Willen, was passiert jetzt, sondern dass man da eben einen Beistand hat und eine Hilfe bekommt.
Und dass man sich auch ernst nimmt, oder?
Ja, genau, dass man sich selber ernst nimmt. Ganz wichtig.
Mhm. Laut dem österreichischen Menstruationsgesundheitsbericht, den Sie vorhin schon erwähnt haben, der 2024 veröffentlicht wurde, empfinden knapp 30% die Veränderungen aufgrund des Wechsels als psychische Belastung. Warum haben die Wechseljahre für jede dritte Frau derart negative mentale Seiten?
Ich glaube tatsächlich, dass hier, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, das eigene Wissen eine große Rolle spielt. Also weiß ich, dass das potenziell Wechseljahresbeschwerden sein können. Aus meiner Sicht tendiert man nämlich als Frau dazu, den Fehler erstmal bei sich selber zu suchen. Also was hat man falsch gemacht oder was kann man noch optimieren, anstelle zu sagen, okay, vielleicht kann ich gerade gar nichts aus eigener Kraft optimieren, sondern brauche da wirklich Hilfe. Und deshalb finde ich auch unseren Podcast heute, aber jegliche Form von Wissen, von Austausch so wichtig, um eben da auch eine Sensibilisierung dafür zu geben. Das ist nichts Schlimmes und wir können darüber reden und es gibt Möglichkeiten.
Spielen die immer noch starken Tabus, die Sie schon angesprochen haben, aber auch die Ignoranz vieler relevanter Systeme wie des Gesundheitssystems oder der Arbeitswelt gegenüber den Wechseljahrbeschwerden der Frauen möglicherweise auch eine starke Rolle dabei, dass Frauen den Wechsel oft so negativ erleben bzw. erleben müssen?
Ja, das ist immer so, wie man das selber auch wahrnimmt. Ich kann nur sagen, dass sehr viele meiner Patienten den Wechsel dann positiv erleben, wenn sie gut behandelt sind und dass sie dem Wechsel dann auch ganz viel Positives abgewinnen können. Zum Beispiel, dass man sich keine Gedanken mehr über Verhütung machen muss. Und aber auch, ich nehme auch wahr, dass sie Frauen mehr Gelassenheit auch in ihren Alltag reinbringen, mehr bei sich sind und das was ganz Positives ist. Die Voraussetzung dafür ist eben, dass man eine gute Behandlung hat.
Und auch das berücksichtigt, auch in der Arbeitswelt berücksichtigt. Weil
ja.
Das finde ich ganz eine wichtige Geschichte.
Ja.
Das hat ja große Auswirkungen dann auch.
Definitiv, ja.
Die Liste an Veränderungen, die mit den Wechseljahren einhergehen und die Lebensqualität teils massiv einschränken können, ist lang und fast schon unheimlich. Hitzewallungen während der Menopause, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Gelenksschmerzen, Gewichtszunahme, Ängstlichkeit, Haarausfall, Osteoporose, Harnwegsinfekte oder vaginale Trockenheit sind Klassiker auf dieser Liste. Klassisch ist auch nach wie vor die irrige Meinung, dass Frauen da durch müssen. Welche positiven Nachrichten haben Sie für Frauen, die das wirklich noch glauben?
Also aus meiner Sicht ist die positive Nachricht, dass wir wirklich eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten mittlerweile haben. Und das umfasst nicht nur Pflanzen, sondern auch Hormone oder auch nicht hormonelle Therapiemöglichkeiten, aber auch so Behandlungsansätze wie zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie, wo wir uns den Alltag anschauen und überlegen, welche Maßnahmen können wir setzen, dass der besser gestaltet werden kann und dass man da eben besser durchkommt auch.
Also immer wieder die Aufmerksamkeit ist da gefordert, gell?
Ja.
Ja. Wie begegnen Sie und Ihre Mitarbeiterinnen auf der gynäkologischen Endokrinologie den Frauen, die sich wegen bzw. mit Wechseljahr Beschwerden wie etwa unerklärlicher Gewichtszunahme oder depressiven Verstimmungen an Sie wenden? Welche Fragen werden Ihnen gestellt und welche Untersuchungen werden durchgeführt?
Es ist ganz wichtig, dass wir die Vielfalt an Beschwerden anschauen. Also wenn jetzt eine Frau kommt und sagt, sie hat Depression, dass wir uns nicht nur die Depression anschauen, sondern auch fragen, gibt es vielleicht auch Probleme in der Libido, in der Sexualität oder auch Hitzewallungen. Also dass wir wirklich die einzelnen Beschwerden uns anschauen, sind die da, sind sie nicht da? Wenn sie da sind, wie stark sind sie ausgeprägt? Ich sage immer, ist es eher leicht oder haben Sie das Gefühl, Sie springen aus dem Fenster, weil Sie das so schlimm erleben? Und es ist tatsächlich diese Bandbreite. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, so Fragen zu stellen wie, wann war die letzte Vorsorge, jetzt gynäkologisch mit Mammographie, aber auch Darmspiegelung ist ein wichtiges Thema. Und was ich auch finde, was noch viel zu wenig durchgeführt wird, ist, dass wir uns die Knochendichte anschauen. Gerade um die Wechselzeit, um zu schauen, sind wir gut aufgestellt für das Altern oder muss man auch da mitdenken und auch da entsprechend die Therapie einleiten.
Kommen die Frauen eigentlich von sich aus quasi zu Ihnen oder werden sie zu Ihnen überwiesen?
Beides. Wir haben sowohl Frauen, die Vielfalt an Risikofaktoren haben und wo einfach die Frage ist, kann überhaupt eine Therapie stattfinden und wenn ja, wie kann die aussehen? Und wo wir dann tatsächlich auch eine Vielfalt an Untersuchungen einleiten. Also, dass es Frauen gibt, die kommen und sagen, sie möchten gerne bei uns eine Beratung.
Wie groß ist zwischenzeitlich eigentlich die therapeutische Bandbreite, die Sie schon angesprochen haben, etwa um die Hitzewallungen in den Griff zu bekommen?
Da bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, dass wir mittlerweile eine Vielzahl an hormonellen und nicht hormonellen Möglichkeiten haben. Und gerade, was meine ich damit mit Vielfalt oder Vielzahl, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, nicht nur Tabletten zu geben, sondern auch Gel, Pflaster, Sprays. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass da noch mehr Dosierungen im Umlauf sind und dass es unkomplizierter ist, was meine ich damit? Wir haben häufiger dann doch auch Verschreibungsengpässe, dass Medikamente nicht so gut zur Verfügung stehen. Das würde man sich auch wünschen, dass das weniger wird. Und was mich ganz besonders gefreut hat, war, dass in den letzten Jahren durch die Entdeckung von den Neurokininrezeptoren auch nochmal mit den Antagonisten eine ganz neue Therapiemöglichkeit auf den Markt kam, weil es doch auch schön ist, dass es in unserem Bereich Forschung gibt. Und die Neurokininrezeptoren hat man ja entdeckt, weil man untersucht hat, warum Mädchen nicht in die Pubertät kommen. Und hat eben da die zentrale Rolle entdeckt. Und das finde ich total spannende Geschichte. Und ich wünsche mir noch mehr solcher Geschichten, wo wir einfach uns mit dem Thema Menopause auch wirklich auf grundlagenwissenschaftlicher Seite noch stärker auseinandersetzen, um weitere Therapieoptionen ausfindig zu machen.
Wie wird denn das von den Pharmakonzernen quasi auch gesehen? Sind die sehr offen für neue Präparate auch, um den Frauen zu helfen und die Wissenschaft quasi umzusetzen für die Frauen?
Ich glaube, indem wir mehr darüber reden, indem wir auch dieses Bewusstsein, es sind viele Frauen und die haben Probleme und wir brauchen noch mehr individuelle Therapiemöglichkeiten, es gibt einen Bedarf, indem wir das äußern, lösen wir das auch aus, dass eben Grundlagenforschung in dem Bereich stattfindet und potenziell neue Therapiemöglichkeiten kommen.
Also man muss die Nachfrage sozusagen formulieren.
Die Nachfrage, glaube ich, bestimmt den Markt, oder? Und es sind sehr, sehr viele und haben eine große gemeinsame Nachfrage.
Die Hormonersatztherapie ist selbstverständlich ein großes Thema. In der ersten Ausgabe der Medica habe ich da in dem Zusammenhang mit Marie-Therese Donn gesprochen und das Thema wird uns weiter begleiten. Es passiert recht viel, um die Geheimnisse der Hormone zu lüften. Rund 100 sind bekannt, um die 1000 könnten es sein. Erwarten Sie sich da in nächster Zeit große Durchbrüche, die in weiterer Folge für Frauen im Wechsel mehr Lebensqualität und Lebensfreude bringen?
Ja, ich denke tatsächlich, dass sich bei den Hormonpräparaten sowohl was jetzt die Zusammensetzung betrifft, als auch die Dosierungen und Darreichungsformen, was wir schon angesprochen haben, Gel, Pflaster, Spray, dass sich da noch einiges tun wird, eben weil der Bedarf da ist. Ja, da bin ich sehr zuversichtlich gestimmt.
Haben Sie einen Tipp? Wie können sich Frauen auf die Veränderungen einstellen, die im Wechsel passieren? Was können sie tun, um die Übergänge psychisch wie physisch möglichst sanft zu erleben?
Aus meiner Sicht ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns über die Beschwerden austauschen, dass dieser soziale Austausch stattfindet. Ich erlebe nämlich immer wieder, dass Frauen sagen, naja, ich habe dann versucht, im Freundeskreis beim Abendessen mal zu sagen, also ich schwitze, und dann nur betretenes Schweigen geerntet. Und ich glaube, das geht vielen so. Aber indem man beim dritten Treffen wieder darüber redet und vielleicht auch sagt, und das hat mir geholfen, glaube ich, löst es kein betretenes Schweigen mehr aus, sondern vielleicht die Frage, was hat dir denn geholfen oder was machst du jetzt ganz genau? Und ich glaube, das ist das, was wir wollen, oder? Dass es sowohl möglich ist, darüber zu reden, ohne dass es betretenes Schweigen auslöst, aber auch, dass wir uns austauschen, was hilft wem, weil, wie gesagt, das ist eine ganz individuelle Angelegenheit und nicht jedem hilft das Gleiche. Und da müssen wir uns gegenseitig stärken und unterstützen.
Wunderbares Schlusswort für dieses Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wahrscheinlich werden wir uns wieder hören und wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu dem Podcast lesen kannst. Und noch viel mehr, weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.